den Staffelstab übergeben.
Guten Morgen. Es ist schön, bei euch zu sein. Letzte Woche war ich nicht da, weil ich auf der Hochzeit von Arjun und Dhruvi war, die früher hier waren. Es war eine gesegnete Zeit mit ihnen. Deshalb war ich traurig, den Pfingstsonntag zu verpassen, obwohl ich online teilnehmen konnte. Das Land Ruanda hatte mich gebeten, dieses Jahr am Pfingstsonntag zu sponsoren, und da ich letzte Woche nicht hier war, trage ich heute ihre Kleidung. Vielen Dank an Ruanda. Apropos Versammeln vieler Länder. Letzten Sommer fanden die Olympischen Sommerspiele in Frankreich statt, also müssen wir noch 3 Jahre auf die nächsten Olympischen Spiele warten. Aber mein Lieblingswettbewerb bei den Olympischen Spielen ist die 4x100 Meter Staffel. Zum einen sind dies die schnellsten Menschen der Welt. Und ihnen dabei zuzusehen, wie sie auf höchstem Niveau rennen, ist erstaunlich. Aber der Grund, warum ich die Staffel mehr mag als den 100-Meter-Lauf, ist die Übergabe. Dieser Moment, wenn der Läufer den Stab, diesen kleinen Stock, an den nächsten Läufer übergeben muss. Du kannst der schnellste Läufer der Welt sein. Aber wenn du nicht weißt, wie man den Stab annimmt oder an den nächsten Läufer weitergibt, verliert dein Team. Auf YouTube findest du viele Clips von Rennen, in denen die Läufer beim Stabwechsel gescheitert sind. Sie haben den Stab fallen lassen oder konnten die nächste Person nicht rechtzeitig erreichen, um ihn weiterzugeben. Aber wenn du den Stab gut annimmst oder weitergibst, hat dein Team die Chance zu gewinnen. Heute Morgen wollen wir uns einen Moment in der Bibel anschauen, in dem sozusagen der Staffelstab weitergegeben wurde. Als eine Generation den Staffelstab an die nächste Generation übergeben hat. Und ich möchte, dass du dir heute Morgen die Frage stellst, was machst du mit deinem Staffelstab? Was machst du mit den Dingen und dem Wissen, das Gott dir gegeben hat? Gibst du es an die nächste Generation weiter? Investierst du in die kommenden Generationen von Gottes Volk oder behältst du den Stab für dich, aus Angst, ihn fallen zu lassen oder zu verlieren?
Das ist es, worauf ich heute Morgen mit euch schauen möchte. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt bitte mit mir 2. Könige 2,1 auf. Dies ist die 5. und letzte Woche in der Predigtreihe über Elia. Falls ihr in den vergangenen Wochen nicht da wart, wir haben uns den alttestamentlichen Propheten Elia angeschaut. Wir haben ihn in seinen höchsten Momenten gesehen, als der Herr ihn gebrauchte, Feuer vom Himmel auf dem Berg Karmel herabzurufen. Und wir haben ihn in seinen tiefsten Momenten erlebt, als er sehr entmutigt war und sterben wollte. Und jetzt, in 2. Könige 2, kommen wir zum Ende der Elia-Geschichte. Lasst uns also sehen, wie er den Staffelstab sozusagen weitergibt. 2:1, als der Herr Elia im Wirbelsturm zum Himmel holen wollte, gingen Elia und Elisa von Gilgal fort.
Der Anfang von Vers 1 macht uns klar, was gleich geschehen wird. Elia wird diese Erde nicht durch einen Herzinfarkt oder durch hohes Alter verlassen. Stattdessen wird Gott ihn durch einen Wirbelsturm in den Himmel aufnehmen. Das erinnert uns an Henoch in 1. Mose 5, der ebenfalls nicht gestorben ist, sondern auch in den Himmel aufgenommen wurde. Wie wir gesehen haben, war Elia kein gewöhnlicher Prophet, und er würde die Erde auch nicht auf gewöhnliche Weise verlassen. Aber bevor er hinaufgenommen wird, haben Elia und Elisa noch einige Zeit miteinander. Elia und Elisa sind keine Zwillingsbrüder mit ähnlichen Namen. Sie sind Propheten des Herrn. Damals, in 1. Könige 19, als Elia sterben wollte, sagte der Herr zu Elia, dass Gott mit ihm noch nicht fertig sei und dass Elia noch mehr zu tun habe. Und eines der Dinge, die Gott Elia aufgetragen hatte, war, Elisa zu salben, der schließlich Elias Platz als Prophet des Herrn einnehmen würde. So wurde Elia ein Mentor für Elisa. Sie verbrachten Jahre miteinander. Elisa lernte unter Elia. Und wie wir in den heutigen Versen sehen werden, wurden sie einander sehr nahe und lieb.
Und Elia sagte zu Elisa, »Bleib doch hier, denn der Herr hat mich bis nach Bethel gesandt.«
Aber Elisa antwortete, »So wahr der Herr lebt und so wahr du selbst lebst.
Ich werde dich nicht verlassen.« Also gingen sie gemeinsam nach Bethel. Elia sagt zu Elisa, dass er nicht weiter mit ihm gehen muss. Wir wissen nicht genau, warum. Vielleicht war es eine Art Prüfung. Wir können nur mutmaßen. aber das Entscheidende ist, Elisa hört nicht darauf. Er will seinen Mentor nicht verlassen.
Es ist möglich, dass sie fast 18 Jahre miteinander verbracht haben. Es hat sich eine Bindung gebildet. Das war nicht einfach ein Ausbildungsprogramm. Es wurde eine Beziehung aufgebaut. Es war bekannt, dass Elisa die Nachfolge von Elia antreten würde, wenn Elia fertig war. Manche Leute, die nach Macht oder Ruhm streben, wären vielleicht froh, dass der Chef bald weg ist. Sie würden vielleicht sagen, okay, ich bleibe hier, bis später, Elia. Aber innerlich denken sie, endlich. Jetzt kann ich Chef sein. Jetzt bekomme ich alle Macht. Doch das ist nicht Elisas Herz. Ihm geht es nicht um die neue Position oder Beförderung. Ihm geht es um Elia. Sie haben eine Verbindung. Sie haben eine tiefe Beziehung.
In der Bibel sehen wir immer wieder das Gebot, das, was man gelernt hat, an die nächste Generation weiterzugeben. 5. Mose 6, 4 bis 7 sagt, höre Israel, der Herr unser Gott, der Herr ist einer. Und du sollst den Herrn deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft.
6. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. 7. Du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du auf dem Weg gehst. Wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. In 2. Timotheus 2, 2 sagt Paulus zu Timotheus, und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das befiehlt treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Auch Titus 2, 3 bis 5 sagt, ebenso sollen die älteren Frauen ehrbar sein in ihrem Wandel, nicht verleumderisch, nicht vielem Wein ergeben. Sie sollen das Gute lehren, damit sie die jungen Frauen anhalten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen, keusch, häuslich, gütig und ihren Männern untergeordnet zu sein, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird.
Hier gibt es eine Kette. Nimm das, was du gelernt hast, und gib es an deine Kinder weiter, so wie einen Staffelstab bei den Olympischen Spielen. Nimm das, was du gelernt hast, und gib es an die nächste Generation weiter, wie einen Staffelstab. Sei ihnen ein Vorbild. Erziehe sie in den Wegen des Herrn, damit sie es wiederum an die nächste Generation weitergeben können, und so geht es immer weiter. Aber wir sehen auch in der Bibel, und wir sehen es hier in der Beziehung zwischen Elia und Elisa, dass dies nicht nur eine Datenübertragung ist. Es geht nicht einfach darum, Informationen und Wissen an die nächste Generation herunterzuladen. Es ist keine Datenablage. Vielmehr ist es Erziehung und Lehre durch Beziehung. Es ist nicht nur eine Datenübertragung, sondern geschieht durch das gemeinsame Verbringen von Zeit in einer Beziehung. Jesus hat seinen Jüngern viele Dinge gelehrt, aber sie haben auch zusammen gegessen, sie sind zusammen gegangen, er nannte sie Freunde. Elisa wollte nicht, dass Elia geht, weil sie sich nahe standen. Ich glaube, dass jeder Gläubige jemanden wie Elia in seinem Leben haben sollte. Einen Mentor.
Jemand, der dir den Weg zeigt und dir ein Vorbild gibt. Jemand, der mehr Erfahrung und Weisheit hat als du. Jemand, der dich an seinem Leben teilhaben lässt, damit du seinem Beispiel folgen kannst. Jeder sollte jemanden wie Elia in seinem Leben haben. Ich bin gesegnet, ein paar Mentoren wie Elia in meinem Leben gehabt zu haben. Und ich bin heute hier wegen ihres Einsatzes für mich. Wir sollten alle jemanden wie Elia über uns haben. Und wir sollten alle jemanden wie Elisa unter uns haben. Jemanden, den du begleitest. Jemanden, den du lehrst und ausbildest. Jemanden, in den du investierst. Ich denke, die meisten Menschen stimmen der Idee zu, einen Elia, einen Mentor im Leben zu haben. Aber die meisten Menschen fühlen sich nicht sicher genug, für jemanden wie ein Elia zu sein. Die meisten fühlen sich nicht erfahren oder weise genug, um ein Mentor zu sein. Und einerseits ist diese Demut gut. Aber wir alle haben etwas zu geben, auch wenn du dich nicht bereit fühlst.
Lass nicht zu, dass jemand auf dich herabschaut, weil du du bist, sondern sei ein Vorbild für alle Gläubigen im Glauben, im Leben, in der Liebe und in Reinheit. Du bist niemals zu jung, um ein gottesfürchtiges Vorbild zu sein. Es spielt keine Rolle, wie alt du bist. Wenn du Jesus nachfolgen und in seinen Wegen gehen möchtest, dann kannst du schon jetzt ein Vorbild sein. Du kannst 40 Jahre alt sein, 20 Jahre oder 10 Jahre. Das spielt keine Rolle.
Mein Punkt ist, dass wir alle aufmerksam nach Menschen wie Elisa Ausschau halten sollten, in die wir investieren können. Jemand, mit dem du Zeit verbringen kannst, den du in dein Zuhause einladen kannst, jemand, den du in den Wegen Gottes lehren und ausbilden kannst. Vielleicht klingt das Wort Mentor für dich zu stark. Dann denke darüber nach, so etwas wie ein großer Bruder oder eine große Schwester zu sein. Wer ist dieser Elisa in deinem Leben? Wen hat Gott in dein Leben gestellt, auf den du Einfluss hast? Ein Mentor zu sein bedeutet nicht, dass du alle Antworten hast. Ein Mentor zu sein bedeutet einfach, dass du auf dem Weg des Lebens ein Stück weiter bist und anderen auf ihrer Reise ebenfalls helfen möchtest. Wir sollten alle jemanden wie Elia in unserem Leben haben. Einen Mentor, jemanden, der uns den Weg zeigen kann. Und wir sollten alle jemanden wie Elisa in unserem Leben haben. Jemanden, in den wir investieren, mit dem wir eine Beziehung aufbauen, um ihn in den Wegen Gottes zu trainieren und zu lehren. Elia sagte zu Elisa, er solle bleiben und ihn gehen lassen. Aber Elisa konnte das nicht tun. Die Beziehung war zu tief, also gingen sie gemeinsam weiter. Und die Söhne der Propheten, die im Bethel waren, kamen zu Elisa heraus und sagten zu ihm, weißt du, dass der Herr heute deinen Meister von dir wegnehmen wird? Und er sagte, ja, ich weiß es, schweigt nur. In diesem Vers begegnen wir den Söhnen der Propheten in Bethel. Das sind Schüler. Das ist die nächste Generation.
Jemand hat mich neulich gefragt, was ist eigentlich mit all den jungen Männern, die heutzutage in der Kirche predigen? Ziehe ich mich selbst zurück? Nein, ich ziehe mich nicht zurück. Die Idee ist, eine neue Generation von Predigern und Lehrern heranzuziehen, die ausgebildet werden und Gottes Königreich dienen können. Wir sollten immer ein Auge auf das Heute und ein Auge auf das Morgen, auf die Zukunft richten. Wir sollten immer die nächste Generation zur Ehre Gottes ausbilden, lehren und heranziehen. Also sehen wir hier diese Prophetenschüler. Vielleicht waren sie direkt bei Elia, vielleicht haben sie unter jemand anderem studiert. In jedem Fall wussten sie, dass an diesem Tag etwas geschehen würde. Sie fragen Elisa, ob er weiß, dass Gott Elia an diesem Tag nehmen wird. Und Elisa, der ebenfalls ein Prophet ist, weiß es schon. Er sagt, ja, ich weiß es. Redet nicht darüber. Dieser Zyklus wiederholt sich in den Versen 4 und 5. 4. Sagte Elia zu ihm, Elisa, bleibe doch hier, denn der Herr hat mich nach Jericho gesandt. Aber er sagte, so wahr der Herr lebt und so wahr du selbst lebst, ich werde dich nicht verlassen.
So kamen sie nach Jericho. 5. Die Söhne der Propheten, die in Jericho waren, traten zu Elisa und sagten zu ihm, weißt du, dass der Herr heute deinen Meister von dir wegnehmen wird? Und er antwortete, ja, ich weiß es, schweigt nur. Wieder sagt Elia zu Elisa, er solle bleiben.
Aber Elisa will seinen Mentor nicht verlassen. Diesmal gehen sie nach Jericho.
Es ist interessant, welche Orte Elia an diesem letzten Tag aufsucht. All diese Orte hatten eine bedeutende Rolle in der Geschichte Israels.
Gilgal, das in Vers 1 erwähnt wird, war der erste Ort, an dem Israel lagerte, als sie das verheißene Land betraten. Bethel, das in Vers 2 genannt wird, war der Ort, an dem Jakob Engel sah, die wie eine Leiter vom Himmel auf- und abstiegen. Jericho, das hier in Vers 4 erwähnt wird, war der Ort, an dem Israel 7-mal um die Stadt herumzog, bevor Gott ihnen den Sieg schenkte. Und der Jordan, der als nächstes in Vers 6 erwähnt wird, war der Fluss, den Israel überquerte, um ins verheißene Land zu gelangen. Mit anderen Worten, das sind nicht einfach zufällige Orte, zu denen Gott Elia führt. Es sind bedeutende Orte aus der Vergangenheit. Es ist wie eine Erinnerung Gottes, an seine Treue in der Vergangenheit zu denken. 6. Dann sagte Elia zu ihm, bleib doch hier, denn der Herr hat mich an den Jordan gesandt. Aber er sagte, so wahr der Herr lebt und so wahr du selbst lebst, ich werde dich nicht verlassen. So gingen die beiden miteinander weiter. 7. Auch 50 Männer von den Prophetenjüngern gingen und standen in einiger Entfernung ihnen gegenüber, während sie beide am Jordan standen.
Die beiden Männer gingen zum Jordanfluss hinauf, 50 von den Prophetenjüngern waren ebenfalls dort
und beobachteten alles aus der Ferne. Und wow, sie bekamen etwas Erstaunliches zu sehen. Acht, dann nahm Elia seinen Mantel, rollte ihn zusammen und schlug auf das Wasser. Das Wasser teilte sich nach der einen und der anderen Seite, so dass sie beide auf trockenem Boden hinübergehen konnten. Erinnert dich das an irgendetwas? Natürlich erinnert es uns daran, wie Gott Israel aus der Sklaverei in Ägypten befreite, indem Mose das Rote Meer teilte, so dass Israel vor den Ägyptern fliehen konnte. Es gibt viele Ähnlichkeiten zwischen Elia und Mose, und hier vollbringt Elia ein Wunder, genau wie Mose es tat, und die beiden gehen auf trockenem Boden hindurch. Ein Autor sagt, Elia ist ein gutes Vorbild für Gläubige, wenn es darum geht, eines Tages diese Erde zu verlassen. Elia saß nicht einfach herum und tat nichts. Stattdessen besuchte er die Prophetenschüler, die nächste Generation. Elia sagte nicht zu Elisa, ich werde dich verlassen, und beschäftigte sich mit dem Negativen. Stattdessen sagte er, ich gehe nach Bethel, ich gehe nach Jericho, ich gehe zum Jordan, und er blieb beschäftigt bis zu dem Moment, als der Herr ihn heimrief. Solange du Atem hast, lauf weiter das Rennen, zu dem Gott dich berufen hat. Diene weiter dem Herrn. Bleib in Bewegung. Ich habe kürzlich ein Video gesehen, in dem sie einige Menschen interviewten, die 100 Jahre alt oder älter waren. Und sie versuchten, diese Leute zu fragen, was das Geheimnis eines so langen Lebens sei. Und ein Mann, ich glaube, er ist 102 Jahre alt, sagte, dass ihn vor allem eines am Leben gehalten hat, den alten Mann nicht hereinzulassen. Er hatte schon so viele Familienmitglieder und Freunde sterben sehen. Seine Fähigkeiten und Beweglichkeit waren nicht mehr wie früher. Es wäre für ihn wirklich einfach gewesen, aufzugeben und zu sagen, nun, ich bin alt.
Was kann ich tun? Aber er lehnte ab, wie er sagte, er würde den alten Mann nicht hereinlassen. Ich glaube, Elia würde das gutheißen. Zu diesem Zeitpunkt ist er schon in seinen älteren Jahren. Aber an diesem Tag legt er eine große Strecke zu Fuß zurück. Und bis zum allerletzten Moment diente er dem Herrn mit ganzem Herzen. Ich habe vorhin gesagt, dass du vielleicht denkst, du seist zu jung, um etwas geben zu können. Aber das stimmt nicht. Genauso könntest du denken, du seist zu alt, um etwas geben zu können. Aber auch das stimmt nicht. Bleib in Bewegung, geh weiter. Laufe weiter das Rennen. Lass den alten Mann nicht herein. Solange du Atem hast, diene dem Herrn. 9. Als sie hinübergegangen waren, sagte Elia zu Elisa, bitte, sage mir, was ich für dich tun soll, bevor ich von dir genommen werde. Und Elisa sagte, möge doch ein doppelter Anteil deines Geistes auf mir sein. 10. Und er sagte, du hast um etwas Schweres gebeten, doch wenn du siehst, wie ich von dir genommen werde, so wird es dir zuteil werden. Wenn aber nicht, so wird es nicht geschehen. Sie überqueren den Jordan, und Elia fragt Elisa, ob er noch einen letzten Wunsch habe. Elisa bittet um einen doppelten Anteil von Elias Geist. Das geht zurück auf das Gesetz in 5 Mose 21, als Gott Anweisungen bezüglich des Erstgeborenen in der Familie gab. Das erstgeborene Kind sollte einen doppelten Anteil des Erbes von seinem Vater erhalten.
Aber Elisa interessiert sich nicht für Land oder Geld. Er bittet Elia um einen doppelten Anteil seines Geistes. Er wollte dem Herrn treu dienen, genauso wie sein Mentor, mit Mut und Gehorsam. Aber Elia sagt, aus welchen Gründen auch immer, dass Elisa um etwas Schweres gebeten hat. Doch sagt er, es werde so sein, wenn Elisa sieht, wie er hinweggenommen wird, was dann auch genau passiert. 11. Und während sie noch miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen und feurige Pferde und trennte die beiden voneinander. Und Elia fuhr im Sturmwind zum Himmel hinauf. 12a. Und Elisa sah es und rief, mein Vater, der Wagen Israels und seine Reiter. Und er sah ihn nicht mehr.
Übernatürlich, durch feurige Wagen, wurden Elia und Elisa voneinander getrennt, und Elia wurde in den Himmel aufgenommen. Und tatsächlich sah Elisa es geschehen, was bedeutet, dass sein Wunsch erfüllt wurde. Und es ist ein emotionaler Moment.
Er ruft, mein Vater, mein Vater, während wir die Geschichte lesen und daran denken, was für ein unglaubliches Ereignis das gewesen sein muss, denkt Elisa daran, was er verloren hat. Sein Mentor, sein geistlicher Vater, der Mann, der ihn ausgebildet hat, ist nun fort. Dann ergriff er seine eigenen Kleider und zerriss sie in zwei Stücke. Elisa ist am Boden zerstört. Er zerreißt seine Kleider als Zeichen der Trauer und des Kummers. Was wird jetzt geschehen? Gott hatte Elia benutzt, um so erstaunliche Dinge zu tun, aber jetzt ist er fort. Wird jetzt auch das Werk des Herrn aufhören? 13. Und er hob den Mantel Elias auf, der von ihm gefallen war, kehrte zurück und trat an das Ufer des Jordan.
Elisa hebt den Mantel Elias auf und geht zurück zum Jordan.
Es ist wie die Übergabe des Staffelstabs. Elias Dienst ist beendet. Jetzt ist die Zeit für Elisa gekommen. Aber wird das Werk des Herrn durch Elisa weitergehen? Oder hat es aufgehört, als Elia in den Himmel aufgenommen wurde?
14. Dann nahm er den Mantel Elias, der von ihm gefallen war, schlug auf das Wasser und sprach, wo ist der Herr, der Gott Elias?
Und als er auf das Wasser schlug, teilte sich das Wasser nach der einen und nach der anderen Seite, und Elisa ging hinüber.
15. Als nun die Prophetenjünger, die in Jericho waren, ihm gegenüber sahen, sagten sie, der Geist Elias ruht auf Elisa. Und sie kamen ihm entgegen und warfen sich vor ihm zur Erde nieder. Elisa schlägt auf das Wasser, und das Wasser teilt sich, genauso wie bei Elia kurz zuvor. Elisa sieht es, und die Prophetenschüler sehen es auch. Sie bekennen, dass derselbe Geist, der durch Elia wirkte, nun auf Elisa ruht. Der Staffelstab ist weitergegeben. Jetzt ist die Zeit für Elisa.
Elia war fort, aber Gottes Werk ging ohne ihn weiter. In dieser Predigtserie haben wir das Leben von Elia betrachtet. Aber wie das Sprichwort sagt, müssen wir uns immer auf den Gott des Mannes konzentrieren, nicht auf den Mann Gottes. Manchmal, wenn ein Prediger in den Ruhestand geht oder stirbt, denken die Leute, oh nein, was werden wir ohne ihn tun? Aber das Reich Gottes ist nicht von einer Person abhängig. Das Reich Gottes ist von Gott. In der letzten Predigt sagte ich, dass Könige kommen und gehen, aber ebenso auch gottesfürchtige Leiter. Der Herr wird seine Absichten durch alle Generationen hindurch erfüllen. Und wie tut er das? Was ist Gottes Strategie, um sein Reich zu bauen? Das bist du. Du bist sein Bote. Du bist sein Werkzeug. Du bist sein Gefäß.
Jesus sagte uns, darum geht hin und macht zu Jüngern alle Nationen und tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Wir sind dazu berufen, die gute Nachricht von Jesus Christus einer verlorenen und zerbrochenen Welt weiterzugeben. Die Botschaft, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen eingeborenen Sohn gesandt hat, der gekommen ist, er lebt und für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, begraben wurde, aber nach 3 Tagen wieder auferstanden ist. Du bist berufen, die herrliche Botschaft zu verkünden, dass wir durch Gottes Gnade durch den Glauben an Jesus gerettet werden. Gottes Strategie, sein Reich zu bauen? Das bist du. Du hast den Staffelstab. Die Frage ist, was wirst du damit tun? Wirst du ihn in deiner Tasche behalten? Oder wirst du danach streben, ihn an die nächste Generation weiterzugeben?
Es ist leicht zu denken oder zu hoffen, dass jemand anderes es stattdessen tun wird.
Aber Gott hat dich einzigartig in eine Position gesetzt, in der du Einfluss auf jemanden in deinem Leben hast. Gott hat jemanden wie Elisa in deine Mitte gestellt. Die Frage ist, wirst du die Herausforderung annehmen? Wirst du in die nächste Generation investieren? Was tust du mit deinem Staffelstab? Heute Morgen, während wir über Generationen sprechen, ist in einigen Teilen der Welt heute Vatertag. In Polen ist der Vatertag nächste Woche. Väter spielen eine große Rolle in unseren Geschichten. Väter haben einen enormen Einfluss auf die nächste Generation. Im letzten Jahr hat Markus das kraftvolle Zeugnis geteilt, wie Gott seine Beziehung zu seinem Vater geheilt hat. Markus glaubte jahrelang, sein Vater sei tot, nur um online herauszufinden, dass sein Vater lebt. Markus hat Kontakt aufgenommen,
und sie haben bis heute eine Beziehung. Wongai wird jetzt kommen und die Geschichte erzählen, was Gott in der Beziehung zwischen ihr und ihrem Vater getan hat. Ich bin sicher, dass sich manche von euch mit dem, was sie teilt, identifizieren werden.
Taufe. Früher habe ich Matthäus 28:19-20 gelesen, in dem Jesus uns sagte, alle Nationen zu Jüngern zu machen und sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes zu taufen. Die Taufe ist eine öffentliche Art, der Welt zu zeigen, dass ich zu Jesus gehöre und mich nicht schäme. Das Muster, das wir im Neuen Testament sehen, ist, dass zuerst eine Person glaubt und dann getauft wird. Die Taufe hilft uns, die gute Nachricht von Jesus Christus zu verstehen.
Wenn eine Person ganz ins Wasser geht, symbolisiert das den Tod Christi am Kreuz, der wegen unserer Sünde notwendig war. Wir brauchten einen Retter, und das Opfer Christi am Kreuz war der einzige Weg, wie unsere Sünden vergeben werden konnten und wir zu Gott zurückkehren konnten. Und wenn der Gläubige wieder aus dem Wasser kommt, ist das ein Symbol für die Auferstehung Christi 3 Tage, nachdem er gekreuzigt wurde,
dass Christus tatsächlich der Sohn Gottes war. Und die Taufe hilft uns auch zu verstehen, wie wir auf das Evangelium reagieren sollen.
Wenn eine Person ins Wasser geht, steht das für ihr Leben, bevor sie an Christus geglaubt hat. Dieses alte Leben ist begraben und vergangen.
Aber wenn sie aus dem Wasser herauskommen, repräsentiert das ihr neues Leben in Christus, dass sie Jesus Christus als Herrn und Erlöser vertraut haben. Sie sind tatsächlich neue Schöpfungen. Die Taufe rettet dich nicht, aber sie symbolisiert das Werk, das Gott in unserem Herzen tut, wenn er uns rettet.
Wenn du deinen Glauben auf Jesus Christus gesetzt hast und noch nicht getauft wurdest, möchte ich dich ermutigen, den nächsten Schritt zu gehen und dich taufen zu lassen.
Wir freuen uns also, dass du hier bist, um diesen besonderen Moment im Leben von Benjamin zu feiern.
Benjamin, würdest du bitte nach vorne kommen und etwas sagen?
Es ist unsere Freude und unser Privileg, dich heute, Benjamin, als unseren Bruder in Christus zu taufen. Mögen wir Menschen sein, die für dich beten, dich umsorgen, dich ermutigen und dich aufbauen, während du Jesus Christus nachfolgst.